Eckemann trug Kapuze und Knebel, daher konnte er die Welt ringsum nicht sehen. Doch seine anderen Sinne waren mehr als imstande, die Lücken zu füllen, was Umgebung und Situation anging. Er spürte die Druckänderung und den Ruck, mit dem das Fahrwerk auf der Landebahn aufsetzte. Er hörte, wie das Bodenpersonal Schläuche anschloss, wie die Hydraulik summte, wie das Metall der Triebwerke beim Abkühlen klickte. Er roch die Tankfahrzeuge. Dann spürte er, wie sein sargartiger Transportbehälter gekippt wurde und sich in Bewegung setzte. Eckermann schätzte immer wieder die Strecke, die sie zurückgelegt hatten, katalogisierte die Geräusche, speicherte jede Stimme, jedes Hintergrundgeräusch. Schließlich konnte man nie wissen, ob ein solches Detail ihm den entscheidenden Vorteil gegenüber einem Gegner verschaffte oder eine Gelegenheit, die Oberhand zu gewinnen.
»Sollen wir ihn so transportieren? In dieser Kiste?«
fragte eine Stimme draußen. Eckermann kannte diese Stimme. Sie gehörte dem Direktor.
»Sieht fast so aus, als verschickten wir Dracula mit UPS.«
Eckermann hörte, wie jemand sich an der Kiste zu schaffen machte. Nach wenigen Augenblicken war er aus der Dunkelheit befreit und wurde durch einen Flugzeughangar geschoben, wo der Direktor und Maggie, die Eckermann im Flugzeug begleitet hatte, ihn erwarteten. Eckermann lächelte Maggie zu.
»Hallo, kleine Schwester!«
Sie starrte ihn an, als wollte sie ihm die Augen auskratzen.
»Nenn mich nicht so. Wir sind nicht verwandt, weder durch unser Blut noch durch eine Heirat.«
»Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass es Schwierigkeiten zwischen dir und meinem Bruder gibt. Sonst stehe ich euch gern als Partnerschaftsberater zur Verfügung. Ich kann sehr einfühlsam sein.«
»Lassen wir das Geplänkel«,
sagte der Direktor. Eckermann schaute ihn an. Es war immer deutlicher zu sehen, dass Philipp verfiel. Sein Altern schien sich auf seltsame Weise beschleunigt zu haben. Doch Eckermann schwieg, als der Direktor nun mit einer ausführlichen Darlegung der Verhältnisse und der bisherigen Vorfälle im Gefängnis in Foxbury begann. Eckermann hörte ihm geduldig zu. Schließlich war auch eine Information ein Werkzeug, eine Waffe, und Eckermann war gern gut bewaffnet. Er stellte nur eine einzige Frage.
»Woher stammen die Daten für dieses Analyseprogramm?«
»Aus manipulationssicheren Manschetten, die an beiden Handgelenken und an beiden Fußknöcheln der Gefangenen befestigt werden. Ich nehme an, sie übermitteln sämtliche Vitalwerte an die Software.«
Eckermann versuchte zu nicken, aber sein Kopf war noch immer an der Transporttrage fixiert.
»Blutdruck, Herzfrequenz, Adrenalinspiegel und die Werte anderer Hormone. Die unwillkürlichen biochemischen Vorzeichen, die verraten, was ein Mensch in der nächsten Millisekunde tun wird. Die Software muss diese Vorgänge nur schneller erkennen als der Körper eines Individuums, die internen Prozesse abschließen und der Betreffende gewalttätig werden kann. Klingt nach einer echten Herausforderung.«
Maggie trat einen Schritt vor. Ihre Miene war ernst.
»Ehe du dir irgendwelche Möglichkeiten ausdenkst, dieser Herausforderung entgegenzutreten, wie du es nennst, solltest du dir vor Augen führen, dass dies hier deine letzte Chance ist. Wenn du diese Sache vermasselst, kann Marcus dich nicht mehr schützen.«
Eckermann lachte.
»Wieso hat jeder den Eindruck, ich wäre aus Gründen hier, die nur ich allein kenne? Ihr wisst doch alle, weshalb ich hier bin. Ich habe zugelassen, dass ich eingesperrt, sondiert und getestet werde, dass an mir herumexperimentiert wird wie an einer Laborratte. Soll ich euch was verraten? Die ganze Prozedur hat in mir nur eine sentimentale Sehnsucht nach meiner Kindheit geweckt.«
»Wir haben Ihre Fähigkeiten nie in Zweifel gezogen, Eckermann«, erklärte der Direktor. »Wir stellen nur Ihre Motive in Frage. Sie sind nicht hier, um die Sicherheit des Gefängnisses auf die Probe zu stellen. Ebenso wenig sollen Sie beweisen, dass Sie der furchterregendste Killer im Knast sind. Sie wollen Teil des Teams sein. Sie wollen beweisen, dass Sie wertvoll sind, dass man Ihnen vertrauen kann. Dann haben Sie jetzt Gelegenheit dazu. Einem Team anzugehören bedeutet aber auch, dass man Anweisungen befolgt. Schaffen Sie das.«
»Euer Wunsch ist mir Befehl, edler Ritter. Ich würde zur Bekräftigung meines Lehnseids ja gern das Knie vor euch beugen, nur bin ich leider immer noch gefesselt.«
»Schaffen Sie es, Befehle zu befolgen.«
»Ich versprech's. Ich werde ein guter Junge sein. Naja, vielleicht nicht gut im landläufigen Sinne, aber zumindest hilfreich, wenn es mir passt.«
Der Direktor schüttelte den Kopf.
»Wenigstens sind Sie ehrlich. Also hören Sie gut zu. Wir verlangen Folgendes von Ihnen. Finden Sie so viel wie möglich über die getöteten Häftlinge und den ULF-Führer heraus, der in Foxbury einsitzt. Bringen Sie in Erfahrung, was unter den Gefangenen geredet wird. Achten Sie auf alles Ungewöhnliche. Sammeln Sie Informationen und leiten Sie diese weiter. Aber üben Sie Zurückhaltung. Bleiben Sie unter dem Radar, verstanden?«
»Ja, verstanden. Den Anführer der ULF ermorden und einen Aufstand anzetteln, geht klar.«
Ackerman zwinkerte Maggie zu.
»Wenn Sie jemanden ermorden,« sagte der Direktor, »oder auch nur anrühren, surfen Sie auf einer Welle aus 2000 Volt, ehe Sie auch nur blinzeln können.«
»War nur ein Scherz. Seid ihr schlecht drauf oder was? Wenn wir zusammenarbeiten sollen, müsst ihr beide schon lockerer werden.«
Er blickte den Direktor an.
»Ich dachte, Sie hätten gesagt, in diesem Knast wimmelt es von Kameras. Wieso überwacht man nicht einfach, was die Häftlinge tun?«
»Ja, technisch geht das vermutlich. Das Problem ist nur, dass es an Personal fehlt, um jedes Wort zwischen den Häftlingen mitzuhören. Die Software kann Schlüsselbegriffe registrieren, mit denen mögliche Bedrohungen, Wut und Fluchtabsichten identifiziert werden können. Aber das genügt bei weitem nicht. Wir brauchen Ihre physische Präsenz unter den Gefangenen, damit Sie vor Ort ein Gefühl für die Häftlinge entwickeln und abschätzen können, ob ein Gefängnisinsasse mit den Morden in Verbindung steht.«
»Kaum jemand wird wissen, dass du für uns arbeitest,« fügte Maggie hinzu. »Alle werden dich für einen neuen Gefangenen halten, nichts weiter. Also halte dich bedeckt. Zieh keine Aufmerksamkeit auf dich.«
»Weswegen wurde ich verurteilt?«
»Steuerhinterziehung,« sagte Maggie.
»Du willst mich auf den Arm nehmen?«
»Sie bekommen eine Akte mit Ihrem gefälschten Hintergrund und können Sie in Ruhe einstudieren, ehe der Gefangenentransport eintrifft,« sagte der Direktor. »Das Wichtigste ist, dass Sie sich bedeckt halten. Sie sind ein Spion, kein Eroberer. Am wichtigsten ist, dass niemand Ihre wahre Identität erfährt. Wenn jemand herausfindet, wer Sie wirklich sind, besteht die Gefahr, dass wir alle enttarnt werden und die ganze Sache auffliegt.«
Ackerman lächelte.
»Oh, wie aufregend! Ich wollte schon als kleiner Junge Geheimagent werden.«